Il caso Franzoni. Servizio per la radio tedesca, Deutsche Rundfunk, di Bernd Stappert, su Franzoni, le comunità di base in Italia. Trasmesso alla radio tedesca 1900,
Im Sommer 1976 brechen in der katholischen Kirche und vor allem in der Kirche Italiens zwei Fälle von Meinungsverschiedenheit auf, die die ersten Seiten der Zeitungen füllen. Ein alter französischer Bischof, Monsignore Lefebvre, als Traditionalist schon seit den Zeiten des Zweiten Vatikanischen Konzils bekannt, wird ad divinis suspendiert, das heißt, die römische Kirchenleitung untersagt ihm jede weitere gottesdienstliche Funktion. Fall Nummer zwei ist der des italienischen Ex-Abts Don Giovanni Franzoni, lange Jahre Vorsteher des Benediktinerklosters St. Paul vor den Mauern, in dessen Kirche Johannes der 23. seinen Entschluss, ein Konzil nach Rom einzuberufen, verkündet hatte. Dieser Abt Franzoni, Mönch im Range eines Bischofs und angesehener Bibelwissenschaftler, wird in demselben Sommer 1976 vom Vatikan in den Laienstand zurückversetzt. Die zeitliche Nähe der beiden Geschehnisse scheint nicht zufällig. Wir fragten Don Giovanni Franzoni, welchen Zusammenhang er zwischen beiden vatikanischen Entscheidungen sieht.
Penso che si tratti di processi storici del tutto diversi. Da una parte si ha.
Ich denke, dass es sich hier um zwei völlig verschiedene historische Entwicklungen handelt. Auf der einen Seite geht es um einen Typ von Kirche, der absolut das Konzil nicht angenommen hat und ihr es auch nicht für wahr halten will, dass andere Teile der Kirche eine bewusste Entscheidung gefällt haben, ihren Fuß mitten in die historischen Auseinandersetzungen um Befreiung setzten. Eine Befreiung, die diese Leute absolut zurückgewiesen haben.
C'è un atteggiamento diverso, naturalmente per.
Auf unserer Seite aber handelt es sich um eine ganz andere Haltung. Denn unsere Erfahrungen von kirchlicher Gemeinschaft lassen es nicht zu, dass wir uns bloß den Zeiten eines Reformismus anpassen, der sein einziges Maß aus dem Innenleben der Kirche bekommt. Wir meinen vielmehr, dass man dem Takt der Geschichte folgen muss, den Zeiteinteilungen historischer Prozesse der Befreiung. Nur von hier aus gesehen kann es für uns eine gewisse Form von Abtrennung geben.
Don Franzoni sprach von Befreiung, aber auch ständig in der Mehrzahl. Denn seine Erfahrung ist keine bloß persönliche, er steht nicht allein. Don Giovanni hat seine Glaubenserfahrung und seine Erfahrung im politischen Bereich schon seit seinem 10. Lebensjahr in sich heranreifen lassen, zusammen mit hunderten anderer Priester und Laien, die sich ihm später freiwillig anschlossen und in den letzten Jahren mit ihm die Kommunität von St. Paul bildeten. In dieser Gemeinschaft hatte Don Franzoni die Entscheidung gefällt, ehe der Abt des Benediktinerklosters St. Paul vor den Mauern in Rom, der gleichzeitig Mitglied der italienischen katholischen Bischofskonferenz ist. In ihm war also der Entschluss herangereift, die Basilika St. Paul zu verlassen und die Messfeier in der einfachen Umgebung einer Garage in einer sogenannten Basisgemeinde zu halten. Und er entschloss sich gleichzeitig, nicht mehr in der Klosterzelle, sondern in einer armütigen kleinen Wohnung mitten unter den Arbeitern zu leben, um so Zeugnis für sein Verständnis des Evangeliums abzulegen. Dies war aber nicht nur die Verwirklichung einer Glaubensentscheidung, sondern gleichzeitig eine Art politischer Kriegserklärung. Die Kommunität von St. Paul hatte schon öfter auf die Verbindung der kirchlichen Hierarchie in Italien mit den herrschenden Christdemokraten hingewiesen, auf die Teilnahme der italienischen Kirche sogar an Spekulationen im Baugeschäft. Aus diesem Grund wurde die Kommunität seit Jahren vom Vatikan bedrängt und diese Auseinandersetzung fand dann vor kurzem ihren Höhepunkt in der Laisierung Don Giovanni Franzonis. Aber diese Begebenheiten in der Kommunität von St. Paul in Rom müssen im Zusammenhang mit einer breiteren Bewegung von Gruppen und Gemeinden gesehen werden, Basisgruppen und italienischen Pfarreien, die in den letzten 8 Jahren ähnliche Versuche wie die von Don Franzoni zu verwirklichen versuchten. Die offizielle Kirche Italiens nannte das Contestazione, also Widerspruch, Anfechtung. Aber diese Christen wie Giovanni Franzoni und Ciro Castaldo lehnen diese Bezeichnung Widerspruch für sich ab. Sie wollen kein Etikett, das sie zu Aufbegehrenden und Widerspruchsuchenden abstempelt. Ihre Entscheidung bedeutete und bedeutet nicht, gegen die Bischöfe zu kämpfen, sondern am Kampf der Armen und der Arbeiterbewegung für eine gerechtere Gesellschaft teilzunehmen. In diesem Kampf der Armen befinden sich in Italien die Bischöfe fast ausnahmslos auf der Seite der herrschenden Klasse und manchmal sogar auf Seiten der Ausbeuter. Das zeigte schon vor 8 Jahren in Florenz der Fall von Don Mazzi in der bekannt gewordenen Pfarrei von Isolotto. Damals kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Don Mazzi und Kardinal Florit, dem Bischof von Florenz.
Ich möchte eine sehr einfache Geschichte erzählen, die vielleicht ähnlich in allen möglichen anderen Situationen vorgekommen ist. Schon bei den Anfängen unserer Pfarrei, in den Jahren 1954-55, haben wir zusammen mit anderen Leuten die Notwendigkeit gesehen, das waren damals die ersten Schritte eines Gemeindelebens der neuen Pfarrei von Isolotto, einen Pfarrdienst wirklich werden zu lassen. Einen Dienst der Priester, der völlig umsonst geschah. Sich unseren priesterlichen Dienst nicht bezahlen zu lassen, war in den Augen vieler anderer Priester eine Art Angriff. Sie verstanden es als ein Attentat auf die Tradition, die doch wolle, dass der Priester von den Opfergaben der Gläubigen lebe und von den Gebühren, die sie bei Gelegenheit der Sakramentenspendung zahlten. Um nun zu vermeiden, dass dies in eine harte Auseinandersetzung umschlägt, versuchten wir erst einmal provisorisch einige Gründe zu sammeln, die unsere Initiative als etwas herausstellten, was mit den besonderen Bedingungen des Viertels von Isolotto verbunden war. Es war ein völlig neues Viertel, eine völlig neu erbaute Kirche. Ein Stadtbezirk, den der damalige Bürgermeister La Pira die Satellitenstadt von Florenz nannte. Und wir sagten, hier brauche es eben neue Erfahrungen. Decisione, l'esperienza che noi andavamo portando avanti nel campo appunto della gratuità del ministero come un qualcosa di. Alles in allem haben wir versucht, auf diese Art und Weise die Erfahrung weiterzuführen, die uns dazu gebracht hatte, unsere priesterlichen Dienste völlig umsonst anzubieten und sozusagen nicht eine Besonderheit daraus zu machen, die nun als einzig gültiges Modell den anderen aufgepfropft würde. Wir haben dann versucht, derlei Dinge über Jahre weiterzuführen. Aber es war ja ganz natürlich, dass sich diese Entwicklung nicht bloß auf Isolotto beschränken konnte. So wuchs dann eben der Missmut auf Seiten eines Großteils des Klerus. Denn Schritt für Schritt wuchsen die Erfahrungen von Isolotto und vertieften sich und breiteten sich über die Umgebung aus. Ein immer größerer Teil von Leuten verstand, dass dies eben doch der einzige Weg sei, den man begehen könne. Aber nicht wir waren es, die das anzeigten und verkündeten, sondern es waren die Leute, die sich damit Rechenschaft gaben, die sich bewusst wurden, dass man nicht auf dieser Stufe stehen bleiben könne, auf der man nur den kirchlichen Dienst ohne Geldforderungen tat. Nach und nach entstand daraus eine bestimmte Opposition gegen unsere Formen von Erfahrung, aber nicht nur im Hinblick auf die Geldzahlungen, sondern auch in andere Richtungen. So etwa die Begegnung mit den Arbeitermassen, die häufig Kommunisten waren und als Exkommunizierte betrachtet wurden. Sich mit ihnen abzugeben, wurde oft in den Städten wie eine Ansteckung gemieden. Wir aber bemühten uns um sie. Und so gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Gesichtspunkten, die man hier aufzählen könnte. Ha pressato fortemente il vescovo perché la gerarchia perché. Zu einem gewissen Zeitpunkt hat dann ein großer Teil des Klerus den Bischof hart bedrängt, dass er diesem Geschehen ein plötzliches Ende geben solle. Und das, sagen wir es ruhig, auf gewaltsame Weise. Schließlich haben diese Leute im Jahre 1968 einen Brief unter dem florentinischen Klerus herumgehen lassen, den dann schließlich auch 2/3 der Priester in der Diözese Florenz unterschrieben haben. Und in diesem an Kardinal Florit gerichteten Brief stand wortwörtlich: In der Diözese von Florenz gibt es keinen Platz für uns und diese da. Sie müssen sich jetzt entscheiden. Entweder entscheiden Sie sich für uns und schließen diese da aus, bringen Sie von hier weg, entfernen Sie aus dem Amt, oder Sie entscheiden sich für diese und dann werden wir uns automatisch von der Kirche von Florenz abhängen. Florit hat sich dann natürlich den Machtpositionen des florentinischen Klerus gefügt.
Naturalmente, così ha subito i rapporti di forza che c'erano nella chiesa fiorentina, nel clero, diciamo, fiorentino. Li ha subiti, in un certo senso, li ha creati anche e li ha voluti perché...
Diese Unterdrückung der Gemeinde von Isolotto ist nur ein sprechendes Beispiel, wie sich diese Repressalien entwickeln. Wir, das können wir wohl sagen, haben nichts dagegen unternommen, sondern der übrige Klerus und die Hierarchie waren fest davon überzeugt, dass unsere Erfahrung eine zerstörerische Erfahrung sei. Eine Zerstörung ihres Typs von Religion und ihrer konservativen und reaktionären christlichen Praxis.
Don Mazzi und Isolotto waren nur der Beginn einer langen Reihe von weiteren neuen christlichen Erfahrungen und ihrer Unterdrückung. Auf diesem Weg lernten die Gemeinden das Leben der Armen noch besser kennen, sie fanden die Instrumente der Analyse und lernten die Strukturen kennen, die sich die Arbeiterbewegung auch in Italien bereits seit einem Jahrhundert zu erarbeiten versuchte. Auf dieser Ebene kam es dann auch zur Begegnung mit dem Marxismus. Der Salesianerpriester und Philosoph Don Giulio Girardi, bis 1971 Professor an der Päpstlichen Hochschule der Salesianer in Rom und als Marxismuskenner weltbekannt, sagte in Bologna bei einem Vortrag zum ersten Kongress der italienischen Christen für den Sozialismus:
Wenn die christliche Liebe verpflichtet ist, objektive Bedingungen und Möglichkeiten zu schaffen, das heißt, wenn sie mit anderen Worten nach wissenschaftlichen und politischen Instrumenten sucht, um eine historische und befreiende Kraft zu werden, dann wird sich das in ihrer Klassenwahl ausdrücken. Und auch darin, dass sie sozialistische und revolutionäre Bewegungen prüft. Sie findet in einem Marxismus, der wirklich Theorie der Revolution ist, das heißt, wenn sie ihn kritisch und kreativ annimmt, einen fruchtbaren Leitfaden für die Betrachtung der Geschichte und für die Planung der Zukunft. In den marxistisch inspirierten Bewegungen findet sie die organisatorischen Kräfte, die der Verwirklichung einer solchen Aufgabe verpflichtet sind.
Viele Italiener scheinen dieses Verständnis der Verpflichtung christlicher Liebe, wie es Professor Girardi formulierte, für sich ernst genommen zu haben, denn die Anwesenheit von Christen unter den Marxisten Italiens hat immer mehr zugenommen. Das zeigt sich etwa an der Ausbreitung der Bewegung Christen für den Sozialismus. Ohne eine Partei zu sein oder eine feste Vereinigung, analysieren und bekämpfen diese Christen auf politischem Gebiet diejenigen Bestrebungen der Democrazia Cristiana, die offensichtlich gegen die Arbeiter gerichtet sind. Sie verurteilen den Missbrauch, den man dort politisch mit dem christlichen Namen und Glauben treibt. Im Frühjahr 1974 kämpften die Christen für den Sozialismus und die Basisgruppen in diesem Sinne gemeinsam gegen den Vorschlag, der von der katholischen Hierarchie und Teilen der italienischen Christdemokraten eingebracht worden war. Gemeint ist das Referendum, mit dem per Volksabstimmung die Gesetze bezüglich der Ehescheidung zu Fall gebracht werden sollten. Gesetze, die es erst seit kurzem für Italiener möglich machten, eine zerrüttete Ehe vor Staatsgerichten aufzulösen. Auch in dieser Auseinandersetzung griff der Abt von St. Paul vor den Mauern, Don Franzoni, damals ein. Und das war für den Vatikan Grund genug, dem unbeliebt gewordenen Mann jede weitere Sakramentenspendung zu verbieten, ihn ad divinis zu suspendieren und mit ihm sehr viele andere Priester. Sie wurden einfach von heute auf morgen aus dem Lehramt oder aus ihren Pfarreien entfernt. Die Parlamentswahlen von 1975 und 1976 sahen die gleichen Gegenpositionen. Die Reaktion der Bischöfe und des Vatikans war aber bei diesen letzten Wahlen 1976 dann umso schärfer, weil viele auf religiösem Gebiet bekannte Persönlichkeiten als unabhängige, Nicht-Parteiangehörige auf der Liste der Kommunistischen Partei kandidierten. Es sei hier erinnert etwa an Leute wie Raniero Lavalle, den ehemaligen Direktor der katholischen Tageszeitung L'Avenire d'Italia, einen der getreuesten Interpreten der Ideen des Konzils, oder an den evangelischen Pastor Tullio Vinay, der durch seine christliche Sozialarbeit in Sizilien und seine Reisen in das kriegserschütterte Vietnam bekannt geworden ist. Am Vorabend der Wahlen im Jahre 1976 erklärte Don Giovanni Franzoni in der Wochenzeitung der Basisgemeinden Com Nuovi Tempi öffentlich, dass er, wie die beiden anderen bereits genannten, der italienischen kommunistischen Partei nahestehe, allerdings ohne Mitgliedsausweis oder Parteibuch. Wir fragten Don Franzoni nach dem Grund für diese Erklärung und wie er diese Entscheidung mit seinem Glauben in Einklang bringe.
Anzitutto vorrei dire che la divisione non è maturata prima delle elezioni, ma è maturata da tempo e rappresenta un po'.
Vor allem möchte ich sagen, dass diese Entscheidung nicht plötzlich vor den Wahlen gefällt wurde, sondern über lange Zeit herangereift ist und ein wenig die Mündung all der Arbeit der letzten Jahre darstellt. Dass ich diese Entscheidung kurz vor den Wahlen veröffentlicht habe, darf man nicht bloß instrumental verstehen oder als eine veraltete Propagandamasche, sondern es ist doch einfach so, dass man seine Stimmabgabe hier bei uns vor den Wahlen klar macht und nicht nachher. Und man veröffentlicht sie unter solchen Bedingungen, unter denen sie für den Bereich nützlich sein kann, auf den hin sie zielt. Und das ist für mich der Bereich der Kritik und der Unterscheidung.
Io contrasti non ne ho trovati affatto, ritengo che pur non diventando uomo.
Widersprüche zwischen meinem christlichen Glauben und der Anhängerschaft an die italienische kommunistische Partei habe ich keine gefunden. Ich halte dafür, dass wenn die Priester nicht zu Parteibossen werden wollen, sie versuchen müssen, ihren Standort in Bezug auf den politischen Bereich zu finden. Wenn es also lange Zeit keine Unvereinbarkeit mit der Tatsache gegeben hat, dass bei vielen Gelegenheiten und auf vielerlei Art und Weisen Priester sich fest im gemäßigten Block ansiedelten, der von der Democrazia Christiana regiert wird, und wenn diese Priester dann Beziehungen und Meinungen geäußert haben, die mit diesem politischen Bereich übereinstimmten, dann kann ich es nicht als eine besondere Unvereinbarkeit ansehen, was ich getan habe. Dass die Philosophien und Ideologien, auf deren Schultern die Arbeiterbewegung steht, von atheistischer Art sind, macht mir keinerlei Schwierigkeiten. Denn man muss sich ja nur einmal klar machen, dass auch die Ideologien, auf denen der Kapitalismus aufbaut und ebenfalls der katholische Drang zur Mäßigung durch und durch atheistisch sind und sich eigentlich nur nach ökonomischen, das heißt wirtschaftlichen Vorstellungen richten, nach den Notwendigkeiten der Produktion, der Verteilung der Güter. Und es ist doch wirklich naiv zu glauben, dass der internationale Kapitalismus sich unter dem Schutz der Theologie oder einer Vorstellung eines vorhersehenden Gottes bewegen könnte, wenn doch die einzige Form seiner Vorausschau die ist, Macht zu sammeln und Kapital anzuhäufen.
Auch die Rolle des Priesters und seines Lebensstils wurde in vielen Basisgemeinden in die Diskussion gebracht und damit auch das Zölibatsgesetz, das ihnen die Ehe verbietet und das die Priester so absondert. Eine der neuesten und bezeichnendsten Erfahrungen ist die in der Pfarrei San Giovanni in Imola in der Provinz Bologna. Dort beschloss die Gemeinde, dass Don Cledo Zaniboni auch nach seiner Heirat ihr Pfarrer bleiben solle. Er selbst schildert die Umstände dieser Entwicklung so.
Quando io diventai parroco nel 69 di questa nuova parrocchia di periferia in una cittadina di 50.000 abitanti.
Als ich 1969 in dieser neuen Pfarrei der Peripherie mit einer Bevölkerung von 50.000 Einwohnern Pfarrer wurde, habe ich sofort versucht, eine Arbeit zu beginnen, die einer modernen Pfarrei entsprach. Das heißt, die Antwort gab auf die Bedürfnisse des religiösen Selbstverständnisses für Leute von heute. Hierbei handelte es sich um eine Erfahrung, die sich innerhalb der Einrichtung Kirche abspielte, aber ohne alle ihre Bestimmungen auf sich zu nehmen, sondern vielmehr danach zu suchen, diese Wirklichkeit voll auszuleben, wie eine Tatsache, die die Möglichkeit der Erneuerung in sich trägt.
Realtà come un fatto che desse la possibilità di rinnovarsi. C'erano state le prime frizioni, che poi via via sono venute maturando anche.
Hier entstanden dann die ersten Brüche, und nach wuchsen in den verschiedenen Auseinandersetzungen unsere eigenen Überzeugungen, manchmal in harten Kämpfen, sei es mit dem Bischof oder mit den anderen Priestern. Alle diese Widersprüche sind endgültig aufgebrochen, als ich am 2. Mai dieses Jahres der Pfarrgemeinde bekannt gab, dass ich mich dazu durchgerungen hätte, die Verpflichtung zum Zölibat beiseite zu legen und mich zu verheiraten.
La comunità ha accettato questa mia decisione, che peraltro era maturata insieme.
Die Gemeinde hat diese meine Entscheidung angenommen, die eben auch gemeinsam mit ihnen herangereift war. Sei es auf der theoretischen Ebene der Diskussionen über die Überwindung des priesterlichen Zölibats, sei es auf der Ebene der Umschreibung der priesterlichen Figur als Mensch, der die Erfahrungen der anderen Menschen miterlebt und in der Gemeinschaft eine Aufgabe der Belebung ihres innersten Zentrums hat. Die Aufgabe, die in den Evangelien als Dienst bezeichnet wird. Die Antwort der Hierarchie war dann eine totale Zurückweisung meines Vorschlages, die kirchliche Erfahrung als ein das Leben in Gang setzender, als ein Animator fortzusetzen.
questo rifiuto da parte dell'esarchia, con un'accettazione piena di questa mia proposta, ne è seguito uno scontro frontale fatto di sospensione di vinis.
Die Gemeinde hat dann diese Zurückweisung von Seiten der Hierarchie so beantwortet, dass sie meinen Plan, weiter mit ihnen als Anreger und Animator zu leben, annahm. Darauf folgte dann in einem Frontalangriff meine Suspension ad divinis, meine Exkommunikation und die Zurückführung in den Laienstand, alles Kampfmittel der Hierarchie. Die Pfarrgemeinde aber wollte weiterhin, dass ich meinen Dienst ausübe und das nicht nur als ein Anreger der Initiativen kultureller Art, als Animator von Handlungen, die den Charakter der Vertiefung und Bewusstwerdung religiöser und christlicher Werte hat, sondern sie wollten mich auch weiter als kultischen Diener, als Priester. Und so habe ich auf ihren Wunsch hin auch die Messfeier weiter mit ihnen gehalten, bis zum Sonntag vor meiner Verheiratung.
È stato l'intervento da parte della polizia, della curia, che ha richiesto la presenza della polizia.
Das letzte Geschehen in der Kette kirchlicher Auseinandersetzungen war dann der Eingriff der bischöflichen Kurie, die den Einsatz der Polizei forderte, um unsere Pfarrkirche zu räumen, die von den Pfarrangehörigen besetzt gehalten wurde, da der Bischof angekündigt hatte, dass er die Kirche für die Gemeindefeiern schließen wolle. An jenem Abend, dem 3. September, wollten wir unsere Freitagabendversammlung in der Kirche abhalten, aber bald sahen wir uns der Polizei gegenüber, die eingriff, um die Kirche zu räumen. Die Polizisten kamen bis zu den Zähnen bewaffnet und sie haben zuerst versucht, die Leute zum Weggehen zu überreden. Als sie dann sahen, dass die Leute keine Anstellungen machten, ihre Kirche zu verlassen, haben sie uns deutlich gemacht, dass sie uns mit Gewalt hinausschmeißen würden. Um aber die Situation nicht noch schwieriger zu machen, wir sahen ja, wie fest entschlossen die Polizei war, Gewalt zu gebrauchen, haben die Leute ganz spontan die Kirche verlassen. Von jenem Tag an haben wir uns in Räumen in der Nähe meiner Wohnung weitergetroffen. Die sonntäglichen Pfarrgemeindeversammlungen machen wir draußen auf dem Platz vor der Kirche. So machen wir wohl den Widerspruch am deutlichsten. Denn über den Eingang der Kirche hat man ein großes Plakat aufgestellt, auf dem steht La Chiesa è del Popolo, die Kirche gehört dem Volk. Aber das Volk befindet sich jetzt außerhalb dieses seines eigenen Ortes, der von der Polizei im Zeichen des Krieges bewacht wird. Und so lebt und erlebt das Volk bei uns seine eigene Erfahrung des Glaubens.
Hier wird deutlich, was wir schon vorher sagten, dass nämlich die Basisgruppen keine Partei und keine politische Gemeinschaft sind. Jedes Mitglied versteht sich zwar im politischen Kampf und sucht in den verschiedenen italienischen Gewerkschaften seinen geeigneten Platz. Aber der eigentliche einigende Faktor der Basisgruppen liegt in ihren Gebetsversammlungen, in ihrer Form der Eucharistiefeier und in ihrer Art der biblischen Lesung. Diese zentrale Bedeutung der heiligen christlichen Schrift wurde in einem Studienseminar über die Bibel deutlich, einer Konferenz, die die Basisgemeinschaften Italiens Ende Oktober 1976 in Mailand organisiert haben. Es nahmen 500 Vertreter aus 120 Basisgruppen daran teil. Ein Seminarteilnehmer sagte uns dort:
L'aspetto che mi colpisce di più qui a Milano, come già in altri seminari e convegni,
der Punkt, der mich hier in Mailand am meisten betrifft, und das ist ähnlich wie bei den anderen Seminaren und Versammlungen, ist diese neue gemeinsame Ebene, die wir aus unserer Form der Bibellesung gewinnen. Denn als Glaubende gewinnen wir hier eine große Wette. Sie mögen sich fragen, was ich mit dieser Wette meine. Nun, vor einigen Jahren hat die offizielle Kirche gesagt, ihr da, die ihr mit den Genossen, den Kommunisten, den Marxisten euch abgebt, ihr werdet ganz sicher dabei euren Glauben verlieren. Das heißt, man stellte von dieser Seite her völlig ideologisch bestimmt fest, dass es unmöglich sei, politische Praxis und Glauben miteinander in Verbindung zu bringen.
Fede e pratica politica. Ebbene, la scommessa che stiamo portando avanti e che è tutta aperta è proprio questa.
Und die Wette, die wir hier weiter zu gewinnen scheinen, ist die, dass eben alles offen ist und bis jetzt die kirchlichen Obrigkeiten nicht recht behalten haben. Denn hier in Mailand kann man sehr viele sehen, die intensiver hoffen und sich auch dessen bewusst sind, dass unsere Wette noch nicht verloren ist und eine Zukunft hat. Das scheint mir ein erster Punkt zu sein, den ich unterstreichen möchte.
Ma ne vorrei sottolineare un altro, altrettanto importante, a mio avviso. Ed è questo. non solo sta diventando una
Es gibt einen noch viel wichtigeren Punkt, und das ist der, dass sich die Bibellesung besonders fruchtbar im Innern der Kämpfe des Proletariats erwiesen hat, der Kämpfe der Armen, der Frauen, der Soldaten und der Arbeitslosen. Wir fahren also nicht nur fort, die Bibel zu lesen, sondern wir finden neue Tiefen, neue Bedeutung in ihr. Wir finden eine neue Ausdruckskraft, eine größere Genauigkeit und neue Bedeutungen im Worte Gottes.
Cioè, fare una lettura biblica, vivere un'esperienza di fede all'interno del proletariato significa andare a radici nuove.
Es passiert also gerade nicht das, was die Bischöfe voraussagten, dass nämlich das Wort nichtig würde und unser Glaube sich verflüchtige. Vielmehr wird unser Glaube immer reichhaltiger und tiefer. Und das scheint mir eine Feststellung, die zwar zerbrechlich ist, aber die man dennoch wahrnehmen muss.
Es ist also keine andere Kirche, die dort in Italien entsteht, noch viel weniger eine Gegenkirche, sondern vielmehr das leidvolle Engagement vieler glaubender Christen, Katholiken und Protestanten, die begonnen haben, gemeinsam zu hoffen und zu kämpfen. Mit ihrem politischen Einsatz wollen sie erreichen, dass das ganze Gottesvolk, also auch die Bischöfe Italiens, heute gläubigere und freiere Zeugen des nach christlicher Glaubensüberzeugung auferstandenen Herrn werden. Aber welche Aussichten haben diese Gemeinschaften für die Zukunft? Wird die Bewegung der Basisgemeinden mit ihren Grenzen, die noch nach vielen Seiten offen sind, die großen Schwierigkeiten meistern können, ohne sich triumphalistisch als die Sonne der Zukunft für Kirche und Volk Italiens misszuverstehen? Wir fragten danach den Bibeltheologen und Ex-Abt Don Giovanni Franzoni.
Non si tratta di porre le comunità di base come soggetto politico per una strategia del cambiamento, perché per questo noi discorso.
Man darf die Basisgemeinden nicht als einen politischen Gegenstand für eine Strategie des Wandels missverstehen. Denn wir sind fest davon überzeugt, dass ganz allgemein die Arbeiterklasse die Grundkräfte politischen Wandels darstellt. Und hier insbesondere die Gewerkschaftsgruppierungen und die kulturellen Vereinigungen. Das heißt, eine politische Kultur und diejenigen Parteien, die Ausdruck der wirklichen Volksmassen sind und die sich mit dem Kampf der Arbeiter um bessere Lebensbedingungen und größere Gerechtigkeit beschäftigen. Das sind die wirklichen Instrumente, die die Arbeiter heute für den Wandel der Gesellschaft in der Hand haben. Aber die Basisgemeinden haben heute, nachdem vor allem die Auseinandersetzung über die politische Selbstbestimmung der Katholiken nahezu abgeschlossen ist, eine andere Aufgabe. Jetzt geht es darum, einen anderen Kampf zu gewinnen. Das heißt, zu beweisen, dass wir nicht Menschen sind, die ihren Glauben verkauft haben. Menschen, die ihre Beziehung, das heißt eine lebendige und authentische Beziehung zum Christus der Evangelien und zum Wort Gottes widerrufen hätten. Wir wollen also zeigen, welches die neuen Bezugspunkte der Basisgemeinden sind, die sie in ihrem gemeinsamen Leben an den Plätzen vorgefunden haben, dort, wo der Glaube in direktem Kontakt mit den Erwartungen, mit den Hoffnungen, mit den Enttäuschungen und mit den Kämpfen der Menschen ist. Denn gerade hier haben wir eine lebendige Nähe zu Christus gefunden.
Non tanto con un Cristo sociologizzato, come si vuol dire, però quando si
Und das ist keine Nähe mit einem soziologisierten Christus, wie manche es sagen, wenn sie die Basisgemeinden in den Dreck ziehen wollen, sondern es ist die Begegnung mit dem lebendigen Christus der Evangelien, mit dem auferstandenen Christus, der für den Glaubenden immer mehr eine Provokation ist, die menschliche Lebensweise immer intensiver zu erleben und nicht auf verfremdete Art und Weise und sich so in diesen Kämpfen dem Herrn nahe zu fühlen. Das heißt also, dass das Maß, in dem die Basisgemeinden ihre Wette gewinnen, in dem sie zeigen, dass man auch ohne die juridischen und architektonischen Strukturen des Machtapparates der Kirche den Glauben leben kann, und nicht nur in gleicher Weise, sondern sogar um einiges besser ihn leben kann, in diesen einfachen Strukturen der Basisgemeinschaften und vor allem mitten in den Kämpfen der Arbeiter. Wenn wir das mehr und mehr zeigen können, glaube ich, dass der Vorschlag, der damit von Seiten der Basisgemeinden kommt, dermaßen überzeugend und überwältigend ist, dass auch die Bischöfe sich darüber ganz natürlich Rechnung geben werden und auch sie dann wieder entdecken werden, was ihr eigentlicher Dienst sein könnte, dann nicht mehr in den bischöflichen Palästen oder eingeschlossen in den Kurien oder noch schlimmer verbarrikadiert in den Dokumenten oder den Paragraphen des kanonischen Rechts, sondern dass sie ihren wirklichen Dienst erfüllen können in den weit offenen Räumen, wo der Glaube lebt, im Gegenüber mit der Geschichte.
documenti dentro i canoni del diritto canonico, ma veramente negli spazi aperti dove la fede si vive in un confronto con la storia.